Lieber Herr, wir wollen das ganz bewusst sagen und singen, dass du uns erfüllst, dass dein Geist kommt. Heiliger Geist, rühre uns an. Ohne dein lebendig Wehen kann den Menschen nichts geschehen, auch heute Morgen nicht. Wir wollen uns berühren lassen von deinem Wort und von deiner Kraft und bitten dich, dass du zu uns sprichst, Jesus. Amen. Genug ist genug. Wenn man dieses Wort hört, dann spricht man nicht über Genügsamkeit. Jetzt ist aber mal genug, so sagen wir. Dann meint man eher das Gegenteil. Man spricht so, jetzt ist genug Schlechtes passiert, jetzt ist genug Negatives passiert, jetzt ist aber mal genug, weil einer sich schon wieder mich aufgeregt hat. Es kann ein Tag sein, an dem man schon von morgen an merkt, da läuft überhaupt nichts so, wie ich es will. Das Auto springt nicht an, ich komme zu spät, der Kollege hat bei der Arbeit natürlich das verpennt, was er machen sollte und ich habe doppelt zu tun. Und als ich nach Hause komme, merke ich, ich habe mein Handy verloren. Jetzt ist aber mal genug. Genug ist genug. Da kommt eine Katastrophe nach der anderen. Vor einem halben Jahr, um Weihnachten, um Silvester herum, habe ich das so empfunden für mich persönlich, dass fast jede Woche, jeden Tag jemand starb, in dem man kannte, näher oder ein bisschen weiter weg. Und man dachte, jetzt ist aber mal genug mit dem Sterben. Da kommt eine Krise nach der anderen, die Finanzkrisen, die Flüchtlingskrisen, die Corona-Krisen, die Flutkrise. Und jetzt ist aber mal genug Regen. Genug ist genug. Und wir meinen genau das Gegenteil. Nicht das Gute, sondern das Schlechte. Wie viel Schlechtes habe ich denn verdient? Wann hört das denn endlich auf? Wann bin ich denn wieder sicher? Wann ist es wieder gut? Was uns nicht in den Sinn kommt, ist, dass wir sagen, genug ist genug, wenn es einem richtig super geht. Da kann es nicht genug von sein. Ne? Da hören wir dieses Wort eher selten. Und dabei ist es ein ganz entscheidendes Wort. Markus Malm sagt in einem Buch, es gibt ein segensreiches, unscheinbares Wort, das heutzutage äußerst selten gebraucht wird, nämlich genug. Es ist genug. Unsere ganze Marktwirtschaft, die fußt darauf, dass dieses Wort nie genannt wird. Der wirkliche oder eingebildete Mangel, der fördert unser ganzes System, unser ganzes Wirtschaftssystem. Wenn wir da sagen würden, ist es genug, das brauche ich wirklich nicht. Das wäre sehr schlecht. Es muss immer etwas uns fehlen, damit es vorwärts geht. Eine ähnliche Fixierung auf Unzulänglichkeiten, die kann uns auch auf anderen Ebenen, auf tieferen Ebenen genauso lähmen. Wir kommen nie vorwärts. Ich bin nie perfekt. Ich bin nie zufrieden. Ich habe nie genug. Und darum soll es ein wenig heute Morgen gehen. Wie ist die Frage, dass unser Herz wieder reich wird, dass wir sagen können, es ist genug, ich habe genug, denn Gottes Gnade ist genug. Wir wollen einen Abschnitt anschauen, 1. Timotheus 6, 3 Verse 10 bis 12. Diesen Brief schreibt Paulus an Timotheus, sein Mitarbeiter. Er ist in Ephesus, in dieser Gemeinde, die ja sehr oft im Neuen Testament erzählt wird. Und der ist auch ein wenig an die Gemeinde gerichtet, aber vor allen Dingen natürlich zuerst an ihn, der die Gemeinde leitet. Und dort sagt er diese drei Verse. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, danach haben einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Hier sind so vier Dinge, die Paulus Timotheus mitgibt. Er sagt, fliehe der Geldgier, jage dem Gaben des Geistes nach, jage der Gerechtigkeit nach der Frömmigkeit, kämpfe den guten Kampf und ergreife das ewige Leben. Diese vier Dinge, die er hier Paulus Timotheus an die Hand gibt, die wollen wir anschauen. Denn darin beschreibt er das, was genug ist für uns und was genug ist auch in diesen ganzen Krisen, die Timotheus auch in seiner Zeit in der Gemeinde dort recht vielfältig erlebte. Fliehe, ist der erste Gedanke. Fliehe der Geldgier. Und er sagt, Geldgier ist eine Wurzel allen Böses. Das ist ein hartes Wort für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft, die sich ja quasi darauf aufbaut, dass wir gierig sind nach Neuem. Die sagen nicht gierig, aber erstrebenswert oder so. Es ist etwas, was uns ganz bewusst immer wieder bewegen sollte, wenn wir unsere Gesellschaft und unsere Zeit anschauen. Denn das ist etwas, was uns kennzeichnet. Und Paulus sagt das an anderen Stellen auch ganz bewusst, Habsucht ist Götzendienst. Also er bezieht das auf eine religiöse Ebene. Er sagt nicht nur, ja, das ist nicht gut, das ist so ein ethisches Problem, sondern er sagt, das ist etwas, was in direkter Konkurrenz steht mit deinem Glauben an Gott. Es ist Götzendienst. Reinhard Schink ist der neue Geschäftsführer der Evangelischen Allianz in Deutschland. Er war früher Manager, CEO bei einem DAX-Unternehmen und macht jetzt im Reich Gottes diese Arbeit. Und er hat einen Vortrag gehalten über dieses, was bewirkt das Evangelium in der Wirtschaft, in diesen Wirtschaftssystemen. Und das fand ich sehr interessant, wie er da vergleicht, dass eben das Evangelium nicht einfach untergeht, sondern bewusst auch da eine Veränderung bringen kann. Er verglich das mit der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Als die nach Ägypten kommen, da ist das Ägypten, das Reich Ägypten für sie kurzfristig die Rettung. Die Wirtschaft Ägyptens und das gute Handeln beendet ihre Hungersnot. Aber langfristig gesehen befindet sich das Volk dann in Gefangenschaft. Und so vergleicht er das eigentlich mit unserem System heute. Das ursprüngliche Ziel, die Wirtschaft soll den Menschen dienen und Leben ermöglichen, Nahrungsmittel, Gesundheitsversorgung und auch Kapazitäten schaffen, um Krisen zu bewältigen, wie jetzt, oder kulturelle Leistungen zu erbringen. Aber wir erleben immer mehr heute, statt den Menschen zu dienen, dienen die Menschen nur noch dem System. Es findet eine Verdrehung statt. Wir wollen, dass es uns dient und jetzt müssen wir ihm dienen. Das ist Götzendienst. Und das ist eine Dysfunktion, sagt er. Da ist etwas zerbrochen und deswegen ist das gefährlich. Paulus sagt, das ist die Wurzel allen Bösens zum Timotheus. Achte drauf, das ist eine Wurzel, die schadet uns, die schadet uns Menschen. Die macht uns viele Schmerzen. Und er will ganz bewusst deutlich machen, es ist nicht genug, was du dort bekommst. Es ist nicht genug. Timotheus sagt, du musst fliehen davon. Das klingt so sehr nach diesen ängstlichen Worten, die man so oft im Christsein nachdenkt, dass man sagt, ja, die stecken den Kopf in den Sand und die fliehen vor den Problemen der Welt und die kümmern sich dann auch nicht mehr. Aber das, was er hier vom Fliehen spricht, hat nicht den moralischen Charakter, sagt, fliehe der Sünde oder so und der Versuchung, sondern es ist eine Frage, wer regiert dein Leben? Wer regiert dein tägliches Handeln? Wer regiert dein Denken? Wer regiert das, was du letztlich willst und erreichst? Und da sagt Paulus, Timotheus, fliehe von diesem Gedanken, dass Geldgier dein Herz regiert. Und wir müssen uns immer wieder fragen, wer soll mich regieren, dass ich genug habe? Wirklich am Ende sagen kann, genug ist genug. Nicht, weil ich was verpasse, sondern weil ich wirklich dankbar, genügsam bin. Welcher Macht will ich dienen? Wem gehört mein Herz? Wem gebe ich Gewicht? Das macht es aus. Wem gibst du in deinem Alltag Gewicht? Wessen Worten gibst du Gewicht? Bei der Arbeit, zu Hause, überall, wo du unterwegs bist. Was ist dir heilig? Und das macht ein bisschen deutlich, wenn wir darauf Antworten finden, wem wir dienen. Und in diese Kategorie gehört eben die Geldgier. Und Paulus sagt deutlich, da dienst du einem Gott, einem falschen Gott. Und es ist eine Wurzel, die Böses hervorbringt. Und er beschreibt dann den Kontrast gleich danach zu dem, was die Herrschaft Gottes bewirkt. Und ich denke, ein reiches Herz beginnt damit, dass wir das durchschauen, dass wir da eine deutliche Entscheidung treffen. Ein reiches Herz zu empfangen bedeutet, ich lebe in diesen Umständen, aber ich entscheide mich nicht, dass sie mich regieren. Dass ich das Wesen dieser Welt durchschaue und mich auch davon verabschiede und eine Flucht nach vorn antrete und sage, ich fliehe zu Jesus, zu Christus. Du hast kein erfülltes Herz, wenn du zwei Herren dienst. So sagt es Jesus ganz bewusst. Und der Reichtum des Herzens beginnt damit, dass ich diesen anscheinend großen Reichtum der Welt durchschaue. Und dass ich einen Abschied mache und sage, nein, ich brauche das und ich lebe darin und wir müssen damit umgehen, aber das ist nicht mein Gott und ich diene ihm nicht. Ich fliehe zu dem, der mich wirklich und nachhaltig reich macht. Reichtum, der jede Katastrophe und die jede Krise auch übersteht. Reichtum, der selbst die Feinde meines Lebens bewältigt, die Sünde und auch den Tod. Und darum sagt Jesus eben dieses Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und den Vers könnten wir gleich nochmal gucken, der wäre auch noch zu sehen. Und dann wird euch alles andere zufallen. Das, was nötig ist, Zufall. Das ist das Wort aus Matthäus 6, was er da ganz bewusst als Weg beschreibt, zu sagen, das ist der Weg, der euch wirklich genug gibt. Wir leben in dieser Welt, die von der Gier verseucht ist, und wir müssen damit umgehen. Es ist nicht der Moment zu sagen, wir stecken den Kopf in den Sand. Paulus wusste das schon. Es ist diese Flucht nach vorn, die Flucht zu Christus. Wir wenden uns zum Ziel und entziehen uns dieser bösen Wurzel. Es ist nicht nötig, dass wir sehen, dass nicht, das ist ganz wichtig, dass wir sehen, das Geld an sich ist nicht das Böse und ist die böse Wurzel, sondern die Geldgier, die zum Gott wird, die Habsucht. Paulus spricht sich nicht für einen Antikapitalismus aus oder irgendeine andere Wirtschaftsform und Lehre. Das müssen wir bewältigen. Und er will, dass wir heute und hier in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft leben, aber in diesem Bewusstsein, es ist nie genug, wenn du dich diesem Gott überlässt. Er weiß, dass es Reiche und Arme gibt und das beschreibt er auch ein Stück weiter unten in diesem Brief und sagt ganz bewusst, das ist Teil unseres Lebens. Aber Reichtum und Armut, in beiden Fällen bist du gierig nach Geld. Der eine kriegt nie genug und der andere hat immer zu wenig. Und beide sind bestimmt von dieser Gier danach mehr zu haben. Darum gibt er diese Timotheus deutlichen Anweisungen auch für Menschen, die viel Geld haben. Und denen sagt er, seid nicht hochmütig, Reichtum ist kein Zeichen dafür, dass du besser bist, dass du mehr geliebt bist. Setzt die Hoffnung nicht aufs Geld, sondern auf Gott. Genießt und seid dankbar, weil Gott euch beschenkt und tut Gutes mit dem, was euch gegeben ist. Großzügigkeit und Freimütigkeit, das ist das Zeichen eines Menschen, dem nicht das Geld der Götze ist. Großzügigkeit und Freimütigkeit. Das steht auch im 6. Kapitel ein paar Verse später. Darum das erste, fliehe. Aber zusammen mit dem Fliehen kommt eben das zweite, dass er sagt, jage nach. Das ist der zweite Gedanke. Jage nach Gerechtigkeit, nach Frömmigkeit, nach Glauben, nach Liebe, nach Geduld, nach Sanftmut. Und man hört schon in dem Klang, in der Aufzählung, das sind die Gaben, die Paulus auch öfters als Gaben des Geistes beschreibt. Das, was der Geist Gottes in deinem Leben hervorbringt. Jage nach dem Geist Gottes, jage nach dem, was Gottes Geist in dir hervorbringt, was er dir schenken will. Das sind Wesensarten, die Gott hat. Das ist das, was aus Gottes Nähe herauswächst. Und das ist völlig konträr zu dem, was ein Leben mit der Geldgier bedeutet. Du kannst, wenn du in der Habsucht oder in der Habgier gefangen bist, nicht Gerechtigkeit und gerecht sein. Du musst ungerecht sein, sonst kommst du nicht vorwärts. Frömmigkeit ist überhaupt kein Thema. Es geht nur um hier und jetzt. Und Liebe und Geduld und Sanftmut, das findet man doch sehr selten. Es ist kontraproduktiv. Es ist dem entgegengesetzt. Und darum ist Paulus da so energisch auch in diesen Worten. Aber Gottes Werte sind dienende Werte. Werte, die dem anderen in den Fokus rücken. Die deutlich machen, was Gott in dieser Welt und auch wie Gott in dieser Welt wirkt. Und das soll Timotheus aktiv in den Fokus nehmen. Sagen, jag dem nach. Wenn du etwas nachjagen willst, dann nicht dem Geld, sondern jag der Gerechtigkeit nach. Die Dinge, die ungerecht sind, wir haben eine Fülle, die wir täglich erleben, hören. Jag der Gerechtigkeit nach. Such, wie Wege entdeckt werden, dass Dinge in Ordnung kommen. Timotheus soll aktiv diesen Werten folgen. Er soll die Frömmigkeit im Alltag suchen, ihr nachjagen, den Weg mit Gott zu leben, mitten in dieser Zeit, die Beziehung zu Jesus Zeit und Raum gewähren. Er soll in den dunklen Tagen die Schwierigkeiten und die leidvollen Momente nicht verdrängen, sondern darin im Glauben wachsen und spüren, der Glaube trägt mich durch. Er soll mit der Liebe, die Jesus schenkt, anderen begegnen und auch den anderen höher achten als sich selbst. Er soll mit Geduld sich auf Gottes Güte verlassen, denn seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ein ganz wichtiger Vers, für uns. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Alles andere wird euch zufallen. Das sind Fragen, denen müssen wir nachjagen. Ist das wirklich wahr und wie funktioniert das? Das müssen wir vor Gott bringen und das müssen wir lernen zu üben, da hineinzugehen. Und das ist das, was letztlich zusammenwirkt. Ich fliehe im Fokus auf Jesus, die Flucht nach vorn und dann jage ich dem nach, was das Gute für mein Leben ist, was das Herz reich macht, was mein Herz stark macht. Wie geschieht das im Alltag? Wir jagen keiner Sache nach, sondern einer Person. Wir jagen Jesus nach. Das ist ganz wichtig. Wir jagen dem Wesen Gottes nach. Nicht irgendeiner Sache, der Gemeinde oder irgendwelchen kirchlichen Gedanken oder Theorien. Wir jagen einer Person nach, Jesus. Wir laufen hinterher. Wir sind die Nachfolger. Und das ist in all dem das Entscheidende. Darum ist die Begegnung mit Jesus das Wichtige. Dass wir hören, wie heute Morgen, auf das Wort Gottes, dass wir beten, dass wir jeden Tag das Gespräch mit Jesus haben, dass wir die Offenheit haben, dass er mich berühren darf, so wie wir das gesungen haben. Herr, gieße Ströme lebendigen Wassers aus, berühre unser Leben. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass ich wirklich bitte, Herr, mach mich offen. Denn manchmal sind wir von all dem, was uns so bedrängt und bedroht und was uns an Narben und Wunden da ist, sind wir so zu, dass wir zwar hören wollen, aber uns nicht berühren lassen wollen. Dass wir zwar hören, aber das Herz bleibt außen vor. Das Gebet, das Hören auf seine Worte und diese Offenheit, dass ich mich von Jesus berühren lasse. Das ist der Punkt, wie wir dem nachjagen, was ja wie Gottes Wesen auch ist. Das läuft nicht von selbst. Das ist ein aktiver Schritt. Das macht der Begriff Jagen deutlich. Von selbst wächst nur Unkraut, ne? Meine Frau, die hat immer in den Ferien so den Vorsatz, rund um unser Haus, so an der Straße, das Unkraut wegzumachen, was sich so in den Monaten, eine furchtbare Arbeit, finde ich. Froh, dass ich sie, aber sie will das unbedingt machen. Sieht auch wieder toll aus. Unkraut wächst wie von selbst, selbst da, wo Steine und Sachen sind. Und da muss man immer, alles andere braucht Pflege. Alles, was dann Früchte bringen soll, muss gepflegt werden. Und so ist es auch in Beziehungen. Da wächst nichts von selbst, da muss man aktiv sein. Und so ist es eben auch im Glauben. Als Jesus einmal gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Da sagt Jesus, liebe Gott und dann deinen Nächsten wie dich selbst. Und darum folgt dann ein Gespräch und er fragt dann, wer ist denn mein Nächster? Also die Frage, wie liebe ich meinen Nächsten, wird gestellt und dann gibt es dieses wunderbare Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Aber die Frage, wie liebe ich Gott, die wird nicht gestellt. Und das ist manchmal auch so das Problem, dass uns das nicht ganz so klar ist. Und das beschreibt aber Paulus hier dem Timotheus und sagt, du musst diesen Dingen nachjagen. Das geht nicht von selber. Jage der Liebe zu Gott nach. Ein drittes, wozu er ihn dann ruft, er sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, kämpfe. Und das ist für Paulus ein Punkt, der ganz entscheidend ist. Denn er weiß, er hat Timotheus in eine Gemeinde geschickt, die ist nicht einfach. Also nicht so einfach wie hier bei Philbel. Da war wirklich was los und das war eine schwierige Situation. Es gab viele Streitereien, so richtige die Lagerbildungen und ja, keine schöne Zeit, wo man denkt, jetzt da geht was ab und da ist voll das Leben, sondern er musste diese Gemeinde wirklich zusammenhalten und er hatte diesen Auftrag. Und er weiß, du stehst im Fokus und du stehst im Kampf. Und der Kampf meint hier nicht so ein Gefecht wie im Krieg, sondern er beschreibt diesen Kampf im Sport, so wie wir das jetzt bei Olympia immer wieder sehen. Und er weist nicht einfach darauf hin, dass er sagt, du musst kämpfen, weil du musst eben dich durchsetzen und du musst stärker sein als die anderen, weil wir auf Angriff gehen müssen. Das erleben wir ja auch in diesen Zeiten ganz oft, dass man so diese Sprüche hört, wir müssen uns einmischen, wir müssen querdenken, einfach nur, weil wir Krawall machen wollen. Das ist nicht das, warum wir, wenn man sagt, kämpfe. Es geht nicht um den Krawallmacher. Was sich alternativ anhört, wird am Ende doch nur Streit und Zerrissenheit übrig lassen. Und so war es in der Gemeinde. Das haben viele genau so gemacht. Sondern er sagt, kämpfe den guten Kampf. Kämpfe den guten Kampf an der richtigen Stelle. Timotheus erlebt das in der Gemeinde und er weiß das im Vorfeld auch von diesem Text schon auf diese negativen Kämpfe hin. Da gab es Wortgefechte, da hat man sich über Dinge in haarspalterischer Weise die Köpfe zerrissen, über Streitfragen, über Erkenntnisgefechte. Und die Gemeinde war total unsicher. Und da soll Timotheus seine Kraft nicht reinstecken und sagen, kämpf damit, sondern er soll den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und dieser gute Kampf des Glaubens, das ist der Kampf, der uns immer wieder vor Augen ist, weil wir werden gehindert, näher zu Jesus zu kommen. Es ist immer ein Kampf, näher zu Jesus zu kommen. Und diesen Kampf sollen wir kämpfen. Wir kämpfen, weil der Siegespreis, der vor uns liegt, errungen werden soll. Weil wir den ergreifen sollen. Wir werden kämpfen, weil wir mit Jesus einen Unterschied machen in dieser Welt. Und das ist angefochten, dem wird widerstanden. Wir kämpfen, weil das Evangelium eine verändernde Kraft hat, aber das wird nicht ohne Widerspruch bleiben für unsere Gesellschaft. Das ist der gute Kampf, den Paulus hier für Timotheus sieht. Und der richtet sich nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus an anderer Stelle, auch an die Epheser gerichtet. Nicht, weil wir Recht haben müssen. Das steht doch so, genau so da. Verstehst du das nicht? Warum denkst du das anders? Nicht, weil wir übervorteilt werden. Ich werde übersehen. Ihr tut immer nur alles für die anderen. Nicht, weil wir unsere Macht verteidigen wollen. Die Jungen wollen uns absägen. Nicht, weil wir uns bereichern müssen an Ehre oder Geld. Und das war auch gerade in der Gemeinde ganz wichtig. Deswegen spricht er so deutlich auch von dieser Gefahr des Geldes. Die Olympiateilnehmer, die haben sich 4 Jahre oder 5 Jahre jetzt auf dieses Event vorbereitet und haben sehr viel dafür investiert. Vieles an Kosten waren nicht unbedingt nur die Finanzen, sondern auch an Zeit und Kraft, haben auf vieles verzichtet. Dieses Ziel teilzunehmen und vielleicht etwas zu gewinnen, das wird körperlich, mental und technisch alles wird gebraucht, um das zu erreichen. Und die Entbehrung, ein Lebensstil, der vieles Normale nicht möglich macht, der wird auf sich genommen. Aber er führt dazu, dass sie topfit sind und dass am Ende das Ziel die Richtung auch vorgibt. Und das ist das, was Paulus mit diesem Kämpfen auch hier beschreibt. Und wozu Timotheus und uns ermutigt, kämpft. Nicht den Kampf auszublenden, zu verdrängen, oder gar vielleicht zu sagen, der Kampf, das ist ein Zeichen, ich habe versagt, wenn mir einer widerspricht oder wenn da was nicht so läuft, wie wir das so zuerst gedacht haben. Sondern das ist immer etwas, was wirklich passiert. Mir ging das so, ich hatte eben gesagt, ich habe Rücken, so ein bisschen, im Moment. Am Freitag, ich ging vom Frühstück, stellte die Müsli-Schale in die Schüssel, aber ich habe mich nicht gebückt und gar nicht, nur die Müsli-Schale genommen und stellte sie in die Spüle und zack, so was man so Hexenschuss nennt, war irgendwie sowas ähnliches. War nicht so ganz, aber irgendwie habe ich es den ganzen Tag gemerkt. Und dann hatte ich die Nacht auf Samstag mich irgendwie falsch gelegt. Und ich dachte morgens, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich komme nicht mehr ins Bett. Und dann lag ich dann da und war eine längere Zeit wach. Und das ist oft eine Zeit, wo ich dann anfange, auch zu beten. Und in dem Fall war natürlich klar jetzt. Und da wurde mir eigentlich auch bewusst, wenn du dich nicht bewegen kannst, kannst du nicht hier morgen nicht stehen. Oder ja, was bedeutet das? Soll ich den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, ich kann leider nicht, passt doch nicht. Oder einfach auch sagen, nee, das ist auch immer ein Teil des Kampfes, zu sagen, du bist der Herr und ich will jetzt, dass das funktioniert und du willst das auch. Und betet dann, dass Gott das wieder heil macht. Es ist noch nicht ganz weg. Aber zu sehen, dass das dazugehört, dass man gehindert wird, dass plötzlich Dinge falsch laufen, als man geplant hat und man umdenken muss und spontan sein muss. So wie vor anderthalb Jahren, als Corona anfing, man sagen muss, ist das jetzt nur eine Frage dessen, dass man den Kopf in den Sand steckt und sagt, wie können wir denn jetzt wirklich diesen Kampf kämpfen, auch mit diesen Bedingungen? Ich denke, das sind Dinge, die wir immer wieder lernen müssen. Das begleitet uns. Das gehört dazu. Und dann zum Kampf gehört dann das dritte und das vierte Wichtige, das gehört auch zusammen. Ich kämpfe und ergreife das, was Gott mir an Kraft gibt. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist. In der Anfangszeit vom Gebetshaus in Bad Nauheim, als ich dort begonnen habe, da kam ich aus dem Gebetshaus und traf dort einen Mann, den ich von der Gemeinde her von Bad Nauheim kannte. Und kam ein Hallo und sagte, oh, was machst denn du jetzt? Er fragte mich, wie das denn aussähe, nachdem ich dann als Pastor aufgehört hätte jetzt in der Gemeinde. Und dann habe ich ihm das beschrieben, was wir jetzt so vorhaben. Es war ja noch alles so am Anfang, den Dienst im Gebetshaus, welche Angebote wir machen und was uns vor allen Dingen das Wachsen im Gebet und im geistlichen Leben, so das geistliche Leben auf dem Herzen liegt. Und ich merkte, wie ich ihm das so beschrieb, wie er mich ganz unsicher anschaute und man konnte erahnen, was so in seinem Kopf vorging. Er war doch mal ein ganz normaler Pastor. Der hat doch ganz ordentlich vielleicht gepredigt. Was redet der denn da? Was reitet den denn jetzt? Und er sagte dann, das sei ja alles schön, aber das geistliche Leben, das funktioniert auch so einfach. Das würde einfach passieren. Und dann ging er weiter, wir gingen da weiter. Ich war eigentlich recht perplex und ich dachte mir, ja, das kann doch nicht sein. Aber in der Folge wurde mir bewusst, als ich das immer wieder mal so im Kopf bewegte, dass viele Christen genau diese Vorstellung haben. Vom geistlichen Leben, vom geistlichen Wachsen. Wir haben in der Vergangenheit sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir die Gemeinde und die Christen evangelistisch und missionarisch fit machen, dass Menschen einen Neubeginn mit Jesus wagen. Wir haben es erlebt, wir durften das erleben. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Schritt. Aber dabei betonen wir meistens, wenn wir dann über das Wachsen sprechen, betonen wir meistens die ethische Seite. Also man sagt zum Beispiel, du musst in den Gottesdienst kommen und da musst du lernen, wie man als Christ lebt. Das ist auch richtig. Aber es ist genau wie bei diesem Wort eben, wir haben oft nicht gelernt, wie man Gott liebt. Es wurde uns nicht erzählt, wie man Gott liebt. Den Kampf kämpfen, ohne ergriffen zu haben, was Gott uns schenkt, der macht uns sehr schnell müde. Und der lässt uns schnell verzweifeln, dass das überhaupt sinnvoll ist. Und lässt uns fragen, was das Ganze soll. Hier sind nicht unsere eigenen Kräfte gefragt, sondern ergreife das, was du bekommen hast. Ergreife das ewige Leben. Ergreife die Berufung deines Lebens. Ergreife das, was du von Gott bekannt hast. Wir sind keine Sklaven mehr, die sich abschuften, keine Sklaven des Geldes. Wir sind keine Sklaven des Geldes, der Versicherungen oder des Hauses. Wir sind keine Sklaven, sondern wir sind Kinder. Kinder Gottes, des Königs. Wir sind erfüllt mit der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der wohnt in dir heute Morgen, morgen früh. Der wohnt in dir. Das ist der Körper. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und wir sind berufen in sein Reich. Nicht als Zuschauer nur, sondern er sagt, ich möchte, dass du mitmachst. Und durch dich will ich diese Welt verändern. Markus Malm sagte in diesem Buch auch, was eine christliche Gemeinschaft am dringendsten braucht, sind Menschen, die wissen, dass sie von Gott geliebt sind. Das klingt sehr simpel, aber es ist ein großes Problem, dass die meisten das nämlich nicht wissen. Dass sie zwar im Kopf wissen, ich bin geliebt, aber es im Herzen nicht wissen. Und das ist etwas, was dieses Wort von Paulus sagt: Ergreife das, was Jesus dir gibt, nämlich dass du ein geliebtes Kind bist und kein Sklave, dass du hineingenommen bist in seine Berufung, in sein Reich und nicht in das, was irgendwann hier mal zu Ende geht, nämlich das, was in dieser Welt ist. Ergreifen bedeutet wissen, ich kapiere das, aber das lenkt nicht alles. Wir müssen lernen, täglich zu greifen, was Gott uns schenkt. Denn Jesus ist die Quelle, Jesus deckt uns den Tisch, Jesus hat den Sieg errungen. Wie geschieht das? Für mich sind persönlich sind das zwei Sachen, die ganz wichtig sind. Das ist das, was wir eben gemacht haben, der Lobpreis. Denn da lebe ich und bekenne ich das, was Gott ist und wie er ist. Da singe ich vom Heiligen Geist, dass er mich füllt und dass er mein Leben bewusst auch mit Kraft erfüllt. Ich stelle mich in die Wahrheit und das regelmäßig, immer wieder. Und das verändert mein Denken, das verändert mein Handeln und das macht mich wacher für das, wie Gott ist. Und das andere, was ich auch immer wichtiger finde, je älter ich werde, ist das Abendmahl. Ich bekenne auch dort, Jesus ist für mich gestorben und er hat sein Blut für mich bezahlt. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern jetzt bin ich sein Kind und komme an den Tisch, den er mir deckt. Nehme Platz am Tisch der Gnade, in der Gemeinschaft mit Jesus. Bin öfters mal im Gnadental, in dem Haus der Stille dort und im Gnadental, die Lebensgemeinschaft, die machen jeden Tag einen Frühgottesdienst und der Frühgottesdienst wird immer abgeschlossen mit dem gemeinsamen Abendmahl. Also jeden Tag beginnen sie mit diesem Abendmahl, das ihnen deutlich macht, wir sind am Tisch des Herrn. Im Angesicht unserer Feinde vielleicht auch heute nicht, aber wir sind da, der Tisch ist gedeckt. Und das ist etwas, was wirklich auch für unser Alltag ganz wichtig ist, dass wir solche Momente haben, wo wir vielleicht auch mal ganz alleine sagen, ich brauche diese Gewissheit vom Schmecken und Sehen der Güte Gottes. Vielleicht sind es bei dir andere Dinge, die dich in dieses Ergreifen hineinführen. Aber wichtig ist, dass wir das erleben und erfahren. Frère Roger, das war der Leiter und Gründer von Thésée, der hat immer gesagt, wir leben in der Dynamik des Vorläufigen. Es ist Dynamik da, aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht vollendet. Und wir müssen lernen, dass wir den Traum vom perfekten inneren Leben loslassen und lernen, ich lebe von der Gnade Gottes. Genug ist genug, weil Gottes Gnade da ist. Und darum ist die Gnade Gottes für uns ganz wichtig. Machen wir nochmal die nächste Folie. Fliehe der Geldgier. Die Frage für uns, wer darf dich regieren? Wer darf dich regieren? Der zweite Gedanke war, jage dem Gaben des Geistes nach, nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist soll es geschehen. So ist das Wort aus dem Alten Testament. Nicht durch meine Kräfte, sondern die Kraft des Geistes. Das dritte, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sei dir bewusst, dein Herz ist umkämpft. Und du bist nicht auf der Verliererseite. Und das vierte, ergreife, was dir geschenkt ist. Gottes Kraft ist selbst in den Schwächsten mächtig. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Allein deine Gnade genügt. Genug ist genug, weil deine Gnade genügt. Das ist das, was Timotheus für sein Leben, für seinen Kampf bekommt. Und das ist das, was auch wir in unserer Zeit bekommen. Amen.